ARD.
Ernährung, meine Quintessenz. Kraftvoll und gesund bleiben, sicher länger leben, ist der Titel des Buches. Andreas Michalsen ist Fasten- und Ernährungsmediziner, seit 15 Jahren Chefarzt im Immanuel-Krankenhaus Berlin. Er lehrt und forscht als Professor für klinische Naturheilkunde der Charité. Im Buch beschreibt er nicht nur, welche Nahrungsmittel heilen und den Alterungsprozess bremsen können. Er erklärt auch, wie die Stoffwechselvorgänge im Körper ablaufen und wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, basierend auf diesem Wissen es auch wirklich schaffen, ihr Ernährungsverhalten dauerhaft zu verändern. Das kostet, ich sag mal, mehr als einen Knopf oder Spritzendruck, aber es erhöht auch langfristig die Chance auf viele einigermaßen beschwerdefreie Jahre. Herr Michalsen, es gibt ein Beispiel aus dem Buch, das sehr schön die Komplexität dieser Vorgänge im Körper beschreibt und uns gleich sehr plastisch vor Augen führt, wie wichtig das Mikrobiom, ich sag mal, die Darmflora für all diese Vorgänge ist. Man kann nämlich plötzlich 1,6 Promille haben, wie nach einem durchzechten Abend, ohne einen Tropfen Alkohol getrunken zu haben. Was ist das für ein Syndrom?
Ja, das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs dieses Themas Mikrobiom, wo wir verstehen, wie enorm wichtig ist und die Geschichte. Also ich habe schon viele Patienten mit Eigenbrauereisyndrom inzwischen gesehen, aber das war vor vielen, vielen Jahren als Assistent, als mir das zum ersten Mal passierte. Und das ist so das Typische, ne? Da kommt ein Patient und ein bisschen Übergewicht und ein paar internistische Probleme. Und dann sieht man, ja, die Leberwerte sind hoch. Und das ist ja dann die typische Frage. Dann sagt man, ja, wie ist es denn mit dem Alkohol? Und klar, da sind wir ja auch alle so, dass man vielleicht ein bisschen untertreibt und so. Und er war aber da ganz dezidiert und hat gesagt, nee, kein Tropfen, nichts. Und die Leberwerte waren wirklich extrem hoch. Und dann haben wir auch noch Blut abgenommen, haben gesehen, der hat 1,6 Promille. Naja, und dann denkt man jetzt natürlich schon, jetzt machen wir uns mal ehrlich und so. Und er hat da wirklich gesagt, nee, er trinkt nicht. Und dann haben wir tatsächlich rausbekommen, dass dieser Alkohol im Darm dieses Menschen produziert wurde. Der hat wirklich keinen Tropfen getrunken. Und das ist für mich so ein Sinnbild, wo man versteht, dass wir denken ja immer, also das, was wir auf dem Teller haben, ne, da sind die Nährstoffe drin, das wird verdaut und das geht ins Blut. Das ist alles. Ne? Aber wir haben in unserem Bauch einen Bioreaktor, der macht wirklich nochmal komplett neues Spiel. Ne?
Das ist wirklich sehr spannend. Also Eigenbrauerei-Syndrom heißt das. Aus ganz normalen Kohlenhydraten wurden im Körper dieses Mannes Stoffe, die ihn von innen, kann man sagen, vergiftet haben. Was ist denn die Ursache für dieses Syndrom?
Ja, also man hat dann eine fehlerhafte oder halt eine ungünstige Zusammensetzung der Darmbakterien in seinem Dickdarm, ne, und Dünndarm. Und das hat man dann herausgefunden. Da gibt es also so ein paar Übeltäter, die heißen dann Klebsiellen oder es gibt auch einen Pilz, Saccharomyces. Naja, und der erfreut sich an den Kohlenhydraten, die da kommen, ja, wenn wir ein Brötchen gegessen haben oder ein bisschen Zucker. Und baut daraus Alkohol.
Und diese Fehlbesiedelung des Darms, hat der Mensch sich die selber angegessen oder angetrunken? Wie entsteht die?
Ja, das ist jetzt natürlich das ganz große Thema, gerade in der Ernährungswissenschaft. Naja, man kann natürlich sagen, gut, unser ganzes Körpersystem ist ja eigentlich so ein bisschen drauf gesteuert und eingestellt, wie wir vor ein paar tausend Jahren gegessen haben. Und da sah es ja schon noch ein bisschen anders aus. Ne? Wir essen natürlich heute viel monotoner. Wir essen von manchen Sachen viel zu viel, ne? viel Zucker und viel gewisse Fette. Wir haben Konservierungsstoffe, Pestizide und so Zeugs. Und das alles führt natürlich zu einer komplett anderen Darmflora, Darmbakterienzusammensetzung. Und was man so als Faustregel sagen kann, wir haben heute viel weniger Diversität als noch unsere Urahnen. Und das macht Probleme.
Also das Mikrobiom, die Darmflora vergleichen Sie mit einem Ökosystem auch im Buch. Das hat ein Gewicht von gut 2 Kilogramm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man also entsprechend sagen, seine Stärke besteht in der Artenvielfalt.
Genau, das ist ja auch, sagen wir mal, das Interessante. Biodiversität, Artenvielfalt, das, was ja dem Planeten gut tut, das tut letztlich auch uns gut. Ne? Und dann gibt es ja eben halt auch so Regeln, die man sagt, naja, möglichst vielfältig essen, vielfältig gesund, also nicht nur ein Gemüse sozusagen das ganze Jahr verzehren, sondern da muss ein bisschen Angebot dran für die richtigen guten Bakterien.
Im Buch ist das sehr schönes, sehr alte Beispiel bulgarischer Bergbauern. Das fand ich auch toll. Die hatten ein außergewöhnlich langes, gesundes Leben und sie haben ihre Milch in Lederbeuteln transportiert. Klingt jetzt erstmal nicht so hygienisch. Das hatte aber eine segensreiche Wirkung auf das Mikrobiom.
Ja, genau. Das ist natürlich auch ein wahnsinnig spannendes neues Thema, ist das Fermentieren. Also es fiel immer auch in den letzten Jahren bei den Studien auf. Das Milch ist ja jetzt an sich nicht ultra gesund. Das ist jetzt auch nicht sehr schädlich. Es ist so ein bisschen neutral. Aber immer wieder stechen Milchprodukte als gesund heraus, die von Bakterien umgewandelt werden. Kefir, Buttermilch, Joghurt. Und das war der Ursprung dieser langlebigen Bevölkerung, die das ja im Lederbeutel, ja, Sie haben recht, na, ist jetzt nicht so ganz.
Aber in diesen Lederbeuteln ist was passiert mit der Milch.
Genau. Aber der war natürlich auch nicht steril und nicht hygienisch sauber. Und dann ist genau diese Fermentierung passiert und in besonderem guten Maße.
Und diese milchsäureproduzierenden Bakterien, die möglicherweise dann da entstanden sind, die sind in unserem Darm dann auch hilfreich gegen schädliche Bakterien.
Genau, man muss sich das vorstellen. Das ist natürlich ein großes, eine große Gemengelage. Ne? Das sind Hunderte bis zu manchmal auch über 1000 verschiedene Bakterienspezies, Billionen von Bakterien in der Summe. Naja, und da geht's natürlich, da geht's sehr aktiv zu. Und das ist natürlich auch ein Ringen. Da wer gewinnt die Überhand? Und das wissen wir, wenn man viel Sauermilchprodukte zu sich nimmt, Joghurt, aber das kann auch Sauerkraut sein, also auch anderes Milchsauer vergorenes, das kann auch Sauerteigbrot sein, dann fördern wir die gute Darmflora.
Welche Rolle spielt die gute Darmflora, wenn es um das zentrale Thema Ihres Buches geht oder ein zentrales Thema, Übergewicht oder gar Adipositas? Hat da das Mikrobiom auch sehr viel damit zu tun und ist ein Vorzeichen?
Ja, absolut. Also man kann natürlich nicht alles jetzt darüber erklären, aber das waren schon Laborversuche vor vielen, vielen Jahren, die sensationelle Ergebnisse zeigten, also wenn man da den Stuhlgang transplantierte, ja, das hört sich immer so ein bisschen skurril an. Ne? Also das hat man am Anfang bei Mäusen gemacht, heute macht man das ja auch bei Menschen, dann konnte man die Darmbakterien sozusagen auf diesem Wege übertragen, ne? Von Organismus zu Organismus. Und da konnte man zeigen, dass auch wenn die Ernährung identisch ist, also dasselbe oben reinkommt, dieselbe Anzahl Kalorien, wenn man da ein unterschiedliches Mikrobiom transplantiert, dann wird man da auf einmal dick davon oder dünn, je nachdem, wie das zusammengesetzt ist. Und das ist natürlich dann der Beweis, dass man sieht, also es geht nicht nur um die Kalorien, die wir da verzehren, sondern da sind andere Faktoren im Spiel. Das Problem ist halt, dass wir noch nicht so 100% präzise sagen können, ja, und was machen wir nun konkret? Ne? Also bei dem Fermentierten, das ist ganz klar abzuleiten, ne? Und Diversität auch. Aber wir sind noch nicht so weit, dass man jetzt sagen könnte, ja, schluckst du mal die Bakterien-Tabletten und dann wirst du dünn. Ne?
Dass man mit der Ernährung dennoch sehr viel machen können, darüber können wir sprechen in den kommenden 45 Minuten. Wir hören jetzt eine erste Hörerfrage.
Nachdem die Lebensmittelhersteller nach jahrelanger, wundervoller Reklame-Dauerberieselung viele Menschen so weit hat, ihre Produkte zu essen und praktisch nicht mehr kochen können oder aus zeitlich bequemen Gründen nicht mehr wollen. Was damit dem Körper angetan wird, scheint egal zu sein. Ich werde den Verdacht nicht los, Lebensmittel- und Pharmaindustrie mögen sich. Irre ich mich da?
Herr Michalsen.
Ja, also, ja, Jörin hat da schon auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Also es ist jetzt nicht sozusagen eine Verschwörung, dass da zusammengearbeitet wird. Aber natürlich ist es so, nehmen wir das Beispiel Übergewicht. Es wird natürlich an diesen Lebensmitteln, an den Produkten, wo die Nahrungsmittelindustrie weiß, dass die Übergewicht machen, da wird viel Geld verdient. Und natürlich freut sich auf der anderen Seite die Pharmaindustrie, wenn sie, wurde ja schon erwähnt, Spritzen entwickeln, Wegovy, die sind sehr, sehr teuer. Ja, also da freuen sich schon beide Seiten. Das ist, das läuft nicht ganz optimal, das kann man schon so sagen.
Ne? Wobei die Ernährungsindustrie bestimmt keine Menschen dick machen will, es ist einfach eine Frage, was kostet das? Ne? Sie schreiben ja auch, Zucker ist einfach eine sehr günstige Zutat auch für diese ganzen Produkte, die hergestellt werden.
Ja klar, also die Lebensmittelindustrie hat natürlich nicht das Ziel, die Menschen dick zu machen, ne? Aber da kommen 2, 3 Komponenten halt zusammen. Man möchte einerseits in der Herstellung billig sein, und eben nicht so wertvolle Nährstoffe sind billiger. Sie können auch etwas, was nicht gut schmeckt, mit Zucker und mit Salz und Fett und so. Ja, da merken wir ja nicht mehr irgendwie, dass es eigentlich gar nicht so inhaltsreich ist. Und auf der anderen Seite, wenn man uns ein bisschen süchtig macht, also Beispiel Chips, ne? Also ich kann auch nicht bei einer Tüte Chips aufhören, obwohl man ja irgendwie weiß, die ganze Tüte ist nicht gut, ne? Das heißt, natürlich hat die Industrie da über Jahrzehnte so gemerkt, ja, wenn sie das so zusammensetzt, dann konsumieren die Leute mehr, dann verdient man auch mehr. Ich glaube, die Lösung ist die, ich habe auch Gespräche mit führenden mit CEOs von Nahrungsmittelherstellern, die wissen schon, dass sie auf Dauer versuchen müssen, Geld zu verdienen mit gesunden Sachen. Und ich hoffe, dass das auch jetzt immer mehr passiert.
Sie haben Wegovy jetzt auch nochmal angesprochen. Also es gibt ein Hormon, das steht nicht nur im Zentrum der Diabetesforschung. Das ist auch bei diesen Abnehmenspritzen sehr wichtig. Das beschreiben Sie auch im Buch. Das Hormon heißt GLP-1. Da sprechen jetzt manche von einer Revolution in der Therapie der Adipositas bei diesen Spritzen. Wie wirkt denn dieses Hormon? Das mal zunächst gefragt.
Ja, also dieses GLP-1, das ist ja auch wirklich faszinierend. Also es ist so, dass der Körper, der Magen-Darm-Trakt, da gibt es ungefähr 25 bis 30 Hormone oder Proteinbotenstoffe, die werden dauernd ausgelöst und machen uns entweder hungrig oder satt oder helfen bei den Darmbewegungen. Dieses GLP-1 ist tatsächlich ein entscheidender Sattmacher. Und es scheint so zu sein, dass diese Abnehmspritzen so funktionieren, dass dieses GLP-1 analog, also das ist ein Molekül, das so ähnlich aussieht und wirkt, dass das vor allem im Gehirn Sättigungssignale aussendet. Und das ist schon sehr faszinierend. Also ich bin auch durchaus der Meinung, als Mediziner, das ist auf jeden Fall toll. Wir haben also noch mal was anderes zur Verfügung.
Also ja. Dem Gehirn wird mitgeteilt, es wurde etwas gegessen und ich bin jetzt eigentlich satt. Das wird mir sozusagen suggeriert, obwohl möglicherweise gar nichts da ist.
Genau, oder halt noch nicht so viel da ist, wie früher da war, ne, wo man erst satt wurde. Aber sagen wir, das Wichtige ist, dieses GLP-1 kann man jetzt nicht nur durch Wegovy stimulieren. Ne? Wenn man Vollkornbrot isst mit viel Ballaststoffen, wird auch GLP-1 mehr ausgeschüttet. Mehr als wenn man ein Weißmehlbrötchen isst. Oder es gibt Bitterstoffe in bitterem Gemüse, Chicorée, Endivie und so, die führen auch zur GLP-1-Ausschüttung. Weshalb ich immer sage, ja, das ist schon gut mit den Spritzen, aber wir haben die Möglichkeiten, das natürliche GLP-1 zu stimulieren, bei weitem nicht ausgeschöpft.
Also zur Wahrheit gehört aber auch, dass das auch Nebenwirkungen hat, diese Spritzen. Also zum Beispiel Übelkeit oder wozu könnte das noch führen?
Genau, also in meiner Sprechstunde gibt es inzwischen mehr und mehr Patientinnen und Patienten natürlich, die das schon eine gewisse Zeit spritzen. Und es gibt Nebenwirkungen. Genau, Sie haben es erwähnt, dass Übelkeit, Durchfall, Magen-Darm-Probleme. Es wirkt auch oft gar nicht so stark, wie es am Anfang schien. Für mich eigentlich der eklatanteste Nachteil des Ganzen ist, man muss das ja immer weiter spritzen. Also es ist nicht so, dass die Neigung zum Übergewicht oder das zum Dicksein, dass das geheilt wird. Das heißt, man hängt wirklich an der Nadel. Und das ist natürlich ökonomisch unglaublich. Also das ist natürlich für die Pharmafirmen ein hervorragendes Geschäftsmodell. Da fange ich einmal an, muss ich den Rest des Lebens weitermachen. Ja. Aber deswegen denke ich auch, also zu früh sollte man da nicht draufgehen.
Aber in einigen schweren Fällen ist es möglicherweise eine gute Alternative.
Absolut. Also ja. Wir haben ja, früher gab es sozusagen als einzige Notlösung, wenn, also wirklich viele Menschen haben versuchen wirklich mit allen Mitteln abzunehmen. Und es ist sehr schwer abzunehmen. Und dann geht es ab irgendeinem Punkt nicht. Und früher haben wir denen dann eine Operation empfohlen, die Magenverkleinerung. Und demgegenüber ist jetzt natürlich die Spritze schon die viel bessere Option.
Umso wichtiger aber auch bei all diesen Nebenwirkungen die Information von Ihnen. Sie haben es eben schon mal angedeutet, es gibt natürliche Möglichkeiten für diese sogenannte GLP-1-Ausschüttung zu sorgen. Haben Sie schon gesagt, Ballaststoffe, also Vollkornbrot essen, wussten wir auch, ne?
Ja, genau. Ja.
Und ein Apfel essen hilft auch schon, schreiben Sie im Buch.
Apfel essen hilft auch schon.
Jeden Tag einen.
Ja, wirklich jeden Tag einen Apfel essen ist wahnsinnig gesund. Das klingt immer so trivial, aber es ist wirklich auch wissenschaftlich so, so gut belegt. Und die dritte Botschaft ist wirklich Bitteres. Also man sollte sich freuen, wenn irgendwas ein bisschen bitter schmeckt. Ne? Rucola oder Endivie oder Chicorée oder sowas. Dann weiß man, GLP-1 wird ausgeschüttet.
Auch der Espresso oder der Kaffee?
Kaffee auch, genau. Das ist einer der Gründe, warum Kaffee inzwischen als gesund gilt. Die Bitterstoffe, die da drin sind, machen uns gesund.
Andreas Michalsen über sein Buch Ernährung, meine Quintessenz. Bitte heute nicht anrufen, es handelt sich um eine Wiederholung einer Fragen an den Autor-Sendung vom Juli 2024. Keine Live-Sendung also heute, keine Live-Beteiligung.
Zum diesjährigen Brain Health Day wurde vor allem der Zucker als neurotoxische Substanz in den Fokus gerückt. Ich frage deshalb den Autor, was hält er von der Einführung einer Zuckersteuer?
Herr Michalsen, Sie sind nun kein Politiker, aber Sie kennen sich aus mit der Wirkung von Zucker.
Ach, das ist natürlich, also genau, ich bin kein Politiker. Ich kann es jetzt wirklich nicht ganz umfassend erklären. Aber natürlich, also Zucker ist ein Riesenproblem. Das wissen wir alle. Und er ist suchtmachend. Und ich war lange Jahre auch aktiv als Mediziner und Wissenschaftler in Nichtraucherschulungen. Und ich muss sagen, am Ende hat doch am besten das Verbot in den Gaststätten und in den öffentlichen Gebäuden gewirkt. Also das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Ne? Wir hatten ja auch 20 Jahre davor immer gesagt, ja, wir informieren, dass das ungesund ist. Ne?
Aber wie würde jetzt so ein Verbot konkret aussehen?
Also nein, aber ich denke, eine gewisse Zuckerbesteuerung, das hat man auch in England gesehen, hat schon gute Folgen. Ne? Man muss natürlich immer gucken, dass man da jetzt nicht übertreibt und man soll auch mal Zucker genießen können. Also ein Stück Kuchen am Sonntag ist sicherlich nicht das Problem. Ne? Aber auf die ganzen Softdrinks, auf dieser Zucker, der überall beigegeben wird, das ist fürchterlich. Und da irgendeine Form von Regulierung zu machen, ich glaube, wir werden am Ende nicht drumherum kommen, weil es steigt ja immer mehr an, ne? die Anzahl von Menschen, die Adipositas haben, Übergewicht und so. Darum, mir geht's aber dabei wirklich gar nicht ums Optische, das ist nachrangig, sondern die ganzen Gesundheitsprobleme, die da dann 30 Jahre später entstehen, das ist fürchterlich und ich glaube, am Ende müssen wir da irgendwas regulieren.
Zumal im Bereich Zucker auch viele Menschen denken, sie tun sich was Gutes, wenn sie Fruchtsäfte trinken, selbst wenn da draufsteht 100% oder sowas. Sie schreiben an mehreren Stellen im Buch wirklich sehr explizit, Fruchtsäfte bitte meiden.
Ja, genau. Das sind so Dinge, da glaube ich, da informiere ich auch total gerne, weil ich denke, ja gut, das hat sich wirklich noch nicht so rumgesprochen. Das sieht man auch an jedem Frühstücksbuffet in einer Pension oder im Hotel. Ja, da ist der Orangensaft auch noch frisch gepresst, wunderbar. Und dann stehen da die verschiedenen Säfte. Dann denkt man, das ist gut, das ist Obst. Nee, ist nicht gut. Das ist inzwischen wirklich wissenschaftlich belegt. Wenn man regelmäßig oder viel Säfte trinkt, dann kriegt man eher eine Fettleber, eher Übergewicht. Man erhöht sein Herz-Kreislauf-Risiko. Und das ist irgendwie auch ganz spannend. Wie gesagt, weil wir ja denken würden, naja, das ist ja gesund. Aber das ist immer wieder die Regel in der Ernährung. Man muss das Ganze, so wie Mutter Natur es geschaffen hat, verzehren. Also der ganze Apfel, der ist gesund. Da ist die Schale, da sind die Ballaststoffe, da ist alles drin. Und der Apfelsaft selber, der ist ungesund.
Und Erdbeeren kann ich dann zum Beispiel auch so viele essen, wie ich will? Oder kann ich so viele Früchte essen, wie ich will? Oder kann ich mir damit auch sozusagen ein zu viel an Zucker einverleiben?
Also die allermeisten Menschen können so viel Früchte essen, wie sie wollen. Das ist auch etwas, da hat man ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also Fruchtzucker hat man dann gemerkt, der ist ungesund in den Säften, ne, oder in den Limonaden oder im Ketchup. Und dann dachte man, ja, dann sind Früchte auch ungesund, gerade auch bei Diabetes. Und das stimmt nicht. Es gibt spektakuläre Studien, da hat man Leuten 20 Stück Obst am Tag zu essen gegeben. Also große Stücke Obst. Also ich würde das nicht schaffen übrigens. Aber die haben es geschafft und das war gesund. Da ist überhaupt nichts passiert.
Vermutlich, wenn ich die ganze Frucht esse, dann nehme ich ja auch Ballaststoffe und andere Stoffe zu mir und das habe ich beim Saft ja alles nicht.
Genau.
Das könnte möglicherweise ja die bessere Wirkung bedeuten.
Genau. Also die Frucht selber hat eine Zusammensetzung für die Darmbakterien beispielsweise. Also diese Ballaststoffe, die da drin sind, ne? Oder die Schale, da sind die Polyphenole, das sind sekundäre Pflanzenstoffe drin, die machen den Gesamteffekt aus. Und dann kommt noch dazu, da denken wir auch nicht immer daran, bleiben wir nochmal bei dem Orangensaft. Ne? Wenn ich da in einem schönen Hotel bin und dann, da gibt's so Maschinen, ne, wo die Orangen dann automatisch halbiert werden und dann kommt unten der Saft raus. Also da schaffe ich es auch, 3 Orangen sozusagen den Inhalt als Saft zu trinken. Aber haben Sie schon mal 3 Orangen am Stück morgens gegessen? Ja, genau, das ist der Punkt.
Das ist vermutlich die Punkt.
Wir nehmen
zu viel, schafft es gar nicht.
Genau,
ja, und das ist die natürliche Bremse.
Genau, wir nehmen viel zu viel Menge von dem puren Konzentrat zu uns als Saft.
Noch kurz die Nachfrage, Biofrüchte, wäre das wichtig, dass wir, wenn wir das Geld ausgeben können und wollen, dass wir dann auf Bio zurückgreifen? Also kann man sagen, dass die auch von den Inhaltsstoffen her besser sind als konventionelle? Da gab es ja auch eine Zeit lang unterschiedliche Meinungen.
Also es ist so, von den Ballaststoffen und von den sekundären Pflanzenstoffen, also wozu auch die Vitamine gehören, da ist kein Unterschied zwischen Bio und konventionell. Also der Vorteil von Bio ist natürlich, es hat weniger Pestizide, also weniger Giftstoffe, gerade auf der Schale. Und die Schale ist halt enorm gesund. Also es ist sozusagen ein Kunstfehler, einen Apfel zu schälen. Das Wichtigste ist sozusagen, die Schale zu essen. Und an dem Punkt, es ist natürlich eine finanzielle Sache, das ist mir auch klar und das muss man immer abwägen. Aber ich würde schon sagen, also gerade bei Äpfeln, Birnen und so weiter, was man gerne auch mit Schale essen sollte, Bio kaufen, wenn es irgendwie finanziell machbar ist.
Man sagt ja beim Wein, dass er dann besonders gut ist, wenn die Pflanze gelitten hat. Gibt es da auch einen Unterschied bei Bioprodukten und konventionellen?
Genau, jetzt kommt natürlich noch eine Sache, die ist gerade auch bei kleinem Obst sehr wichtig. Ne? Bei Beeren, bei Trauben, bei Gewürzen. Im Grunde gilt es natürlich schon auch für den Apfel. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den Eindruck entstehen lassen, dass nur ein Bio-Apfel gesund ist. Jeder Apfel ist erstmal gesund, Bio ein bisschen gesünder. Aber da ist genau, der Rebstock muss leiden, heißt das. Was heißt das dann? Also wenn der Stress hat, weil es ist irgendwie zu trocken oder die Sonne knallt zu sehr rein oder das Wetter ist extrem, dann produziert die Pflanze mehr Schutzstoffe gegen ultraviolettes Licht, um die Dürre zu überstehen. Auch gegen Insekten und gegen irgendwelches Getier, was da dran knabbern möchte. So, und das ist ein Riesenvorteil von Bio. Wenn ich jetzt in einem Treibhaus mit Pestiziden, also da kommt kein Wurm, kein Insekt mehr ran, die Pflanze kann ganz bequem so vor sich hinwachsen, ist vielleicht auch ganz angenehm für die Pflanze, aber dann wird sie faul und dann produziert sie keine Schutzstoffe.
Diese Schutzstoffe sind wiederum auch gut für uns, also die sind gut, wenn wir die zu uns nehmen.
Die sind unglaublich gut für uns. Das ist etwas, was man inzwischen wirklich verstanden hat. Die Schutzstoffe der Pflanze schützen uns und deswegen ist es besser, irgendwie eine verschrumpelte Biotrauben zu kaufen oder Beeren, die nicht so ganz 100% glänzen und alles schick ist, sondern die haben mehr Schutzstoffe drin.
Viele Ernährungskonzepte setzen auf Vorschriften, Gebote und Verbote. Das führt jedoch regelmäßig dazu, dass Leute Dinge verzehren, auf die sie eigentlich gar keine Lust haben. Auch Nahrungsergänzungen. Dagegen setzt das klassische Intervallfasten darauf, dass es eben nicht so wichtig ist, was man isst, sondern nur bestimmte Zeitfenster einhält. Ist das nicht die klügere Variante? Denn jeder Körper ist ja individuell und zeigt an, welche Nahrung er bevorzugt, ganz ohne Dogmen und Verbote.
Ich habe das Gefühl, der Hörer läuft bei Ihnen da offene Praxistüren ein.
Absolut. Der Hörer spricht da ein enormes Problem. Also das eine, das Intervallfasten empfehle ich sehr. Ne? Das haben wir ja auch an unserer Klinik, ich glaube, als erste Klinik in Deutschland etabliert. Das ist eine gute Sache, ne? Gewicht leicht abzunehmen oder Diabetes oder Bluthochdruck. Und der andere Punkt ist natürlich, das Essen soll schmecken, es soll Genuss sein, sonst macht das ja überhaupt gar keinen Sinn. Das würden wir auch nicht durchhalten, irgendwas zu essen, was uns nicht schmeckt, nur weil der Blutdruck dann sinken soll. Dann nehme auch ich lieber eine Tablette ein. Ne? Der Punkt ist aber, bei vielem, was uns in dem Moment schmeckt, ist viel Sucht dabei, viel Gewohnheit. Also wenn man jetzt zum Beispiel sehr salzig oder sehr zuckrig isst, dann sind die Rezeptoren an der Zunge und an der Mundschleimhaut darauf programmiert. Und das kann man ändern, völlig, völlig problemlos. Wir machen das zum Beispiel durchs Heilfasten, indem man mal eine Woche einen Stopp macht und dann bieten wir den Leuten, sagen wir mal, etwas an, was sie vorher gegessen haben, irgend so eine super süße Zimtschnecke oder irgendwas, und dann sagen die, um Gottes Willen, da kann ich ja nur einmal ein bisschen davon machen, das halte ich ja gar nicht aus. Mhm. Und das muss man immer, das sieht man beim Rauchen auch, ne? Während man raucht, schmeckt es einem, und wenn man aufgehört hat, ein Jahr später, sagt man, wie konnte ich nur, also da ist viel antrainiert, da ist viel Sucht dabei, und da habe ich die Empfehlung, das zu durchbrechen.
Mit diesem Heilfasten, wie oft mache ich das im Jahr? Wie lange muss ich das machen? Und ist dann die Wirkung tatsächlich so wie bei einem Computer? Ich fahre den mal zwischendurch runter und habe ein neues System, dann, das einigermaßen neutral wieder ist?
Ja, das denke ich, kann man so sagen. Das ist ein Reset. Ne? Das ist also nicht nur für die Geschmacksrezeptoren, auch für die Zellen. Das ist zellreinigend. Ja, wie oft kann man das machen? Früher war es ja so, da hat man es einmal im Jahr, also die das praktiziert haben, meistens in der christlichen Fastenzeit gemacht. Ne? Und von der Forschung wissen wir heute, es wäre nicht verkehrt, oder andersrum gesagt, es wäre sehr gesund. Man würde das eigentlich 2, 3, vielleicht 4 Mal à 5 Tage im Jahr machen.
Und muss dann man in diesen 5 Tagen tatsächlich nichts essen?
Nein.
Wasser trinken? Oder was macht man dann in dieser Zeit?
Ja, genau. Ich kann das heutzutage jetzt auch ein bisschen eher empfehlen, weil da hat sich auch, es ist ein bisschen lockerer geworden. Es gab ja immer schon so Fastentechniken, wo man ein bisschen Säfte oder Gemüsebrühe oder alte Brötchen knabbernd zu sich nehmen konnte, Buchinger Fasten oder Meier Fasten. Und dann aus der Wissenschaft ist das Scheinfasten entwickelt worden. Und das heißt, man kann noch mehr essen, mehr Kalorien, aber es ist alles vegan und möglichst zuckerarm. Dann kann man auf 600, 700 Kalorien gehen und ist immer noch im Fastenstoffwechsel. Und das geht. Dann hat man wirklich so, sagen wir, morgens ein bisschen Haferbrei und eine Suppe und so. Klar, man muss sich immer noch disziplinieren, aber man kann es schon einigermaßen in den Alltag einbauen.
Aber dieses Scheinfasten, das ist dann auch eine zeitlich begrenzte Reduzierung der Kalorienzufuhr, oder
genau, macht man also das schon länger? Das Scheinfasten macht, also wenn man einen Akuteffekt haben möchte vom Fasten oder vom Scheinfasten, ne, also sagt, oh ja, jetzt war es Silvester und Neujahr und ja, jetzt muss ich was tun. Also 5 Tage ist so eine Mindestdauer. Also man kann dann zum Beispiel 3-mal im Jahr 5 Tage machen. Man könnte auch 7 Tage oder 10 Tage. Aber ich empfehle eigentlich diese kürzeren Phasen, 5 Tage, und dafür lieber mal wiederholen.
Das Intervallfasten, da kommt eine Frage von Christel André über WhatsApp. 16:8, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Wie lange sollte man das maximal machen, fragt sie. Und wie lange braucht der Körper, bis er sich umgestellt hat und Gewicht verliert? Also wie lange darf man es eigentlich machen und wie lange dauert ja eine Umstellung, bis man eine Wirkung merkt?
Ja. Also das 16:8 ist ja das berühmteste Intervallfasten geworden. Das kam aus der Forschung und dann auch Prominente in der Hirschhausen und so. Viele hatten das ja dann auch propagiert. Also man isst beispielsweise alles, was man isst, innerhalb von 8 Stunden. Also wenn man aufs Frühstück verzichtet, dann von 12 Uhr bis 20 Uhr und ansonsten kommen keine Kalorien rein. Übrigens auch kein Alkohol, da muss man auch immer drauf achten. Damit man da die Effekte hat auf die Gesundheit, muss man es an sich an mindestens 5 von 7 Wochentagen durchziehen. Mhm. Und im Prinzip sollte man das dann sein Leben lang so beibehalten. Ich bin inzwischen auch aufgrund der wissenschaftlichen Daten von der Empfehlung zur Ansicht gekommen, dass 14:10 besser ist, weil dann hat man 2 Stunden mehr Zeit zu essen und dann passt das ein bisschen, also man hat ja auch Familie und Job und so weiter, ne? Das ist ja auch keine Lösung, wenn man dann wenn die Familie am Tisch sitzt und selber nippt man an einem Glas Wasser. Das macht ja keinen Sinn auf Dauer. Hm. Und deswegen sage ich 14 zu 10 und dann kann man gucken. Der eine sagt, ja, er frühstückt um 8 und er macht ein frühes Abendessen um 18 Uhr, dann ist alles schick. Der andere macht es anders, je nachdem, ob man auch ein früher Aufsteher oder eine Nachteule.
Die soziale Komponente ist auch wichtig.
Absolut wichtig, ja.
Keine Live-Fragen an den Autorsendung heute. Sie hören eine Wiederholung aus dem Juli 2024. Kai Schmieding im Gespräch mit dem Ernährungsexperten Professor Dr. Andreas Michalsen. Bitte nicht anrufen, heute ist keine Live-Beteiligung möglich.
Ist Essen oder kann das falsche Essen zu einer Art Sucht werden? Leichte Verfügbarkeit, also relativ günstig zu haben, leichte Befriedigung eines täglichen Bedürfnisses, ist alles Zeichen einer Art Sucht.
Herr Michalsen.
Ja, genau. Also das ist medizinisch auch tatsächlich so belegt. Also hochkonzentrierte Nährstoffzubereitung. Also ich war ja bei den Chips vorher, ne? Da haben wir zum Beispiel Salz, Fett und dann solche Aromastoffe drauf. Oder der Zucker eben, ne? Also irgend so ein super Schokoriegel und noch eine süße Limo hinterher. Das bedient im Gehirn Suchtbotenstoffe wie Dopamin, die durchaus genauso die entscheidenden sind bei Heroin oder solchen Suchtstoffen. Natürlich ist Heroin stärker, ne? Das ist klar. Aber das Grundprinzip ist das gleiche. Und deswegen ist ja, was der andere Hörer vorher sagte, ist das so mein Ansatz. Man soll das essen, was einem schmeckt. Aber wir können uns heute, wenn man viele Produkte isst, also nicht mehr selber kocht, können wir uns gar nicht so sicher verlassen, was schmeckt uns eigentlich wirklich. Mhm. Oder zu was wurden wir nur dazu verführt, dass es uns schmeckt. Und das sollte man versuchen zu
unterbrechen. Gibt es da einen konkreten Tipp? Also Brille mitnehmen in den Supermarkt und bei jedem Produkt die Liste studieren? Also worauf ja, können wir da achten? Also wenn die besonders lang ist, sollten wir schon mal misstrauisch werden?
Ja, schon. Also ich habe auch in meinem Buch natürlich, ich rede auch natürlich von den Anzahlen, 6 oder 8 oder sowas. Natürlich kann man das jetzt nicht 100% sagen, aber ich würde immer misstrauisch werden. Also ich würde immer diese Liste anschauen von den, was da eigentlich drin ist. Und wenn da sehr, sehr viele Zutaten und Konservierungsstoffe drin sind, dann würde ich das wieder zurückstellen. Und es klang auch schon an, natürlich haben wir alle oder glauben, weniger Zeit zu haben. Vielleicht haben wir auch weniger Zeit. Wir kochen nicht mehr so viel. Aber es lohnt sich wirklich, richtige Lebensmittel zu kaufen und die selber zuzubereiten. Das ist eigentlich der wichtigste Tipp, um aus dieser Suchtfalle rauszukommen.
Der Hörer hat eben die Sucht angesprochen, ja auch. Also da denke ich natürlich auch wieder an Zucker. Und ich frage mich, warum hat uns eigentlich die Natur mit diesem suchtartigen Verlangen nach Zucker ausgestattet? Ergibt das wirklich aus Sicht der Evolution einen höheren Sinn?
Naja, klar, also sagen wir, die Zeit, in der wir ja jetzt leben, wo alles in Hülle und Fülle da ist und der Discounter um die Ecke lockt, das war ja Jahrhunderte, Tausende nicht so. Das war ein harter Kampf um Leben oder Tod. Und deswegen hat uns der Körper ja auch die Fähigkeit gegeben, Fett anzulagern. Das ist ja eine Überlebenshilfe, auch gerade für den Winter. Und beim Zucker stellt man sich einfach so vor, Zucker kommt eigentlich in der Natur relativ selten vor. Den gab es halt dann im Spätsommer in unseren Graden, wenn dann die Obstbäume prall voll hingen und die Kirschen runterfielen. Bisschen als man Honig begann zu kultivieren, gab es, sonst war der ja nicht existent. Das heißt, die Natur hat uns da schon ausgestattet mit einem Mechanismus, der soll uns sagen, wenn du jetzt hier an so einem Pflaumenbaum vorbeikommst, dann ist ihn leer, genau. Und zwar schnell, ne? Und weil das gibt's nicht mehr lange.
Und der Körper hat auf der anderen Seite dann aber auch Möglichkeiten, das zu viel, was man dann zu sich nimmt, dann irgendwie auch so zu verarbeiten, dass er gesund bleibt und dass er damit dann auch durch Phasen kommt, wo es eben dann gar nichts gibt. Da genau. Kommt wiederum Ihre Fastenidee dann wieder rein.
Genau, dann war das so, dann hatte man, also hat man da viel Süßes vielleicht mal ein paar Wochen gegessen und dann waren da ein paar Fettpölsterchen und die konnte man halt sehr gut gebrauchen im Januar oder im Februar. Mhm. Ne? Und genau, und da kommt wieder dieser Punkt an, dass ich sage, natürlich möchte ich bin wirklich sehr froh, wir haben wunderbare Lebensmittel und wir müssen hier keinen Hunger leiden, das kann man alles gar nicht genug wertschätzen. Aber wir müssen uns im Prinzip diese Notphasen, die müssen wir uns über das Fasten wieder zurückholen.
Ja, guten Tag. Meine Frage wäre, ob es neue Erkenntnisse gibt zu Ernährung und Biom und zur Auswirkung auf die psychische Verfassung, weil man darüber immer mal wieder etwas liest.
Die psychische Verfassung.
Ja, ja, das ist auch sehr beeindruckend und es gibt einen starken Zusammenhang zwischen dem, was wir essen und unserem psychischen Befinden. Also das hätte ich vor 10, 15 Jahren auch noch nicht gedacht, dass das so eklatant ist. Und aber genau, das sind drei Punkte, die da eine Rolle spielen. Da ist das Mikrobiom an sich, was eben eine entscheidende Rolle spielt. Dann eben diese suchtmachenden Nährstoffe wie Zucker oder gesättigte Fette, die führen auf Dauer auch zu einer depressiven Stimmung. Das ist inzwischen auch wirklich relativ gut belegt. Und also insofern kann man, ich rede jetzt von leichten Depressionen, eine schwere Depression muss natürlich immer mit Medikamenten und psychiatrisch behandelt werden, aber man kann leichte Depressionen heute erfolgreich auch mit Ernährungstherapie behandeln. Mhm. Also das Zusammenspiel ist sehr, sehr wichtig.
Ernährungstherapie, was würde das konkret bedeuten?
Also zum Beispiel in der einen Studie aus Neuseeland, ja, da hat gar nichts Überraschendes. Da hat man den Leuten gesagt, so täglich mehrere Portionen Gemüse und nur richtiges Obst, kein Junkfood. Also Junkfood ist ja nochmal, das ist dieser dritte Punkt. Wenn man weniger hochverarbeitetes isst, also bin wieder bei den Chips oder den Gummibärchen und solchen Sachen, dann hat das auch eine antidepressive Wirkung. Also auf der einen Seite mehr Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und auf der anderen Seite weniger von dem ungesunden, hochverarbeiteten.
Diese Verbindung von Darm und Gehirn finde ich auch hochinteressant. Was weiß man denn über den Zusammenhang, den Sie auch im Buch andeuten, von Mikrobiom und neurologischen Erkrankungen, zum Beispiel Parkinson?
Ja, das ist ja auch spektakulär, ne, dass man eben herausgefunden hat, da gibt es ein Protein, was ganz für viele, viele Parkinson-Fälle maßgeblich verursachend ist, das Alpha-Synuklein. Und dann war man immer auf der Suche und warum produziert das Gehirn das und was geht da schief und so weiter. Und irgendwann hat man herausgefunden, es kommt aus dem Darm. Das heißt, das wird im Blinddarm und Umgebung, der Blinddarm ist auch so ein Reservoir von vielen, vielen Bakterien. Wenn da die Zusammensetzung falsch ist, dann wird dieses Synuklein, Alpha-Synuklein produziert. Und jetzt kommt sozusagen das ganz Verrückte. Mhm. Und dann wandert das über den Nervus vagus. Das ist der längste Nerv in unserem Körper. Der verbindet Darm und Hirn. Und dann wandert dieses Protein sozusagen rückwärts hoch ins Gehirn und verursacht den Parkinson. Und da gibt es Zusammenhänge, die klingen eigentlich im ersten Moment zu verrückt, um wahr zu sein. Aber es ist tatsächlich so, ne?
Elisabeth Thees hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Auch eine Frage zum Mikrobiom. Kommen sehr viele Fragen hier zum Mikrobiom von den Hörern. Inwieweit wirkt sich ein hoher Konsum von Fleisch und insbesondere nicht fermentierten Milchprodukten auf die Zusammensetzung des Mikrobioms aus? Die Frage von Elisabeth Thees.
Ja, also es ist ganz klar, hundertfach belegt natürlich, dass Menschen, die jetzt sich vegetarisch ernähren oder viel Pflanzen essen, haben ein sehr anderes Mikrobiom als die überwiegend Fleisch essen oder die halt sehr, sehr gerne sehr viel Fleisch essen. Was da jetzt nochmal ganz, ganz, ganz besonders ist, es ist nicht nur, dass die Bakterien anders sind, sondern diese Bakterien produzieren dann auch ungünstige Stoffe. Also jetzt sind wir wieder bei diesem Eigenbrauerei-Syndrom-Aspekt. Mhm. Und Eier ist so ein Beispiel. Man hat immer gedacht, die Eier, ja, die sind ungesund, weil die enthalten Cholesterin. Und das stimmt gar nicht. Also die Eier enthalten Cholesterin, aber da haben unzählige Studien haben gezeigt, das spielt keine große Rolle. Also deswegen ist das Ei nicht ungesund. So, aber wenn man jetzt ein ungünstiges Mikrobiom hat, weil man viel Fleisch isst und grundsätzlich viel Milchprodukte und Eier, dann wird aus dem Lecithin im Ei ein Stoff gemacht, der heißt TMAO. Und der ist richtig schädlich für die Blutgefäße. Der macht Herzinfarkt und Schlaganfall. Also da sieht man dann dieses Zusammenspiel Wir essen was, was nicht ganz optimal ist. Es wachsen die falschen Bakterien und die falschen Bakterien produzieren irgendwelche, ja, ich kann schon sagen, Gifte oder giftige Stoffe. Das ist die Kaskade.
Und dagegen hilft nur eine Ernährung mit viel Ballaststoffen. Wobei Sie schreiben, glaube ich, an einer Stelle, die Ernährungsempfehlung ist irgendwie 30 Sorten Gemüse soll man irgendwie essen. Also da kriege ich schon leichte Schweißperlen auf die Stirn, wenn ich das höre.
Ja, ich auch. Ja, aber das kann ich erklären. Also es ist so, da sind wir wieder bei dieser Artenvielfalt. Ne? Die Artenvielfalt in unserem Bauch tut uns gut. Und das muss man sich einfach vorstellen, gibt es lauter Bakterien, die haben unterschiedliche Lieblingsspeisen. Die einen lieben Kaffee, so, die anderen lieben Leinsamen, die dritten lieben Zucchini und die vierten lieben, was weiß ich, Blaubeeren oder Nüsse. Und da hatte ich im Buch abgeleitet aus der Forschung 30, ich sag mal, 30 unterschiedliche Futterquellen, ne? Pflanzen pro Woche, nicht pro Tag, um Gottes Willen. Aber jetzt kommt der springende Punkt, ist, das muss nicht viel sein. Also da reichen auch ein paar Petersilienblättchen oder ein bisschen Basilikum hier und Mischnüsse und da haben wir den Kaffee und da haben wir das Olivenöl und dann kommt noch ein bisschen Oregano rein. Also Hauptsache Vielfalt.
Hauptsache Vielfalt. Wir hören eine nächste Frage.
Ja, guten Morgen. Erstmal vielen Dank, Herr Professor Michalsen, für Ihre Bücher und für die Inputs, die Sie uns geben. Ich verfolge das sehr gerne und bin auch sehr dankbar, habe aber eine Frage wegen des Jojo-Effekts. Ich bin jetzt über 70, faste 2 bis 3 Mal im Jahr und stelle aber fest, dass ich danach oft das Gefühl habe, dass, obwohl ich mir frisch koche, Salate und so weiter, dass ich doch mit dem Gewicht sehr zu kämpfen habe.
Herr Michalsen.
Ja, genau. Also das wichtige Frage, Jojo-Effekt. Es ist so, dass bei der Mehrzahl der Menschen ist es nicht so bedeutend beim Fasten, weil man oft nach dem Fasten, ja, hatten wir ja schon besprochen, anders schmeckt und sich dann gesünder ernährt. Die Hörerin macht es schon und da gehört sie offenbar doch zu dieser Gruppe, die da zum Jojo neigt. Da würde ich dann beim Fasten das nicht so rigoros machen, also nicht ein klassisches Heilfasten, sondern Scheinfasten, also mit etwas mehr Kalorien. Und wenn das immer noch die Jojo-Neigung hat, dann würde ich eher aufs Intervallfasten gehen, weil das hat definitiv keinen Jojo-Effekt.
Sie zitieren im Buch Studien, die man in solchen Gegenden gemacht hat, wo es erstaunlich viele Hundertjährige und Ältere gibt. Das fand ich auch sehr interessant. Kann man da tatsächlich die Ernährung als einen der entscheidenden Faktoren ausmachen?
Ja, bedingt. Ne, das ist das, also diese Blue Zones, blauen Zonen, wo die über 100-Jährigen noch mit dem Fahrrad unterwegs sind und so. Das sind natürlich alles Beobachtungsstudien, wir sagen auch Bevölkerungsstudien, und die sind insofern fehlerhaft, weil die ja natürlich nie kausal beweisend sagen können, es liegt jetzt nur an der Ernährung. Ne? Also da gibt es natürlich noch andere Punkte bei diesen Bevölkerungen. Ne? Die haben eine schöne Siesta, die essen oft in Gemeinschaft, vielleicht haben die auch nicht ganz so ein stressiges Leben. Aber nach allem, was wir wissen, scheint doch die Ernährung der Hauptfaktor zu sein. Aber da ist sicherlich der Punkt, dass ich sage, wir können uns von diesen Bevölkerungsgruppen sicherlich auch abgucken, dass die das Essen auch ein bisschen feiern und in Gemeinschaft essen, wenn man das dann kann. Das ist und auch mal eine Siesta machen oder das Essen, also das ein bisschen zu zelebrieren.
Ich fand jetzt besonders interessant hier die japanische Insel Okinawa. Die 100-Jährigen dort haben in ihrem Leben sehr, sehr viele Kohlenhydrate gegessen. Aber es scheint tatsächlich ja hier auch die Art der Kohlenhydrate zu sein, die den Unterschied macht.
Ja, super Thema. Das ist ja, momentan ist das so ein Protein-Hype. Also alle denken, sie müssen ganz viel Protein essen und die Kohlenhydrate sind böse. Weil der Zucker natürlich nicht gut ist. Aber Zucker ist ja nur ein Kohlenhydrat. Ne? Und ein Kohlenhydrat wie Vollkornbrot ist ultra gesund. Und da, genau. Okinawa ist ein hervorragendes Beispiel. Die haben nur 9% Protein von der Gesamtnahrungsenergie zu sich genommen. Da würden die meisten der heutigen Ernährungsberater einen Schweißausbruch kriegen und sagen, ach, das ist doch viel zu wenig. Ja, aber es hat Ihnen nicht geschadet. Sie sind ultra gesund, Sie haben keine chronischen Erkrankungen, weil Sie die richtigen Kohlenhydrate gegessen haben. Die haben Süßkartoffeln und Bohnen und Wurzeln und die haben lauter vollwertige Kohlenhydrate gegessen. Und das ist inzwischen auch wirklich belegt und das ist auch so ein Appell von mir, immer nicht die Kohlenhydrate als Ganzes da zu verdammen. Die sind gesund.
Ne? Was isst man auf Okinawa zum Frühstück? Ich habe gelesen, Miso-Suppe, das kennen manche vielleicht vom Sushi-Restaurant. Sehr salzig, aber gerade in dieser Miso-Suppe sind auch segensreiche Zutaten drin.
Genau, die Miso-Paste, da sind auch Algen drin. Aber da ist das Allerwichtigste wieder, das ist fermentiert. Ja, das heißt, da wird gleich mit dem Frühstück wird die erste Ladung gute Bakterien und gutes Futter für die Darmbakterien gegeben.
Die Pointe, wenn man das so nennen darf, ist aber vielleicht auch auf Okinawa die kalorische Restriktion. Also wenn ich sowas wie Süßkartoffeln zum Beispiel oder anderes Gemüse mit komplexen Kohlenhydraten esse, dann kann ich auf der anderen Seite gar nicht so sehr über die Stränge schlagen. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, genau. Also auf Okinawa ist ja Hara Hachibu, ne? Also man versucht auch nicht zu schlingen und sagt eigentlich, mach den Teller nur zu 2/3 voll. Ne? Also das... Die arbeiten schon auch so ein bisschen mental. Ne? Aber ein Clou ist tatsächlich mit diesen Ballaststoffen. Die heißen ja Ballaststoffe, zu Unrecht eigentlich, weil sie unglaublich gesund sind. Also sie sind Ballast, das heißt, der Körper kann nicht direkt Energie aus ihnen ziehen, sondern nur die Darmbakterien. Und deswegen kann man sehr viel Ballaststoffe essen und der Magen dehnt sich aus. Also GLP-1 wird ausgeschüttet, weil wir sind total satt. Aber es ist sozusagen nur 1/3 der Kalorien drin, als wenn wir jetzt ein Marmeladebrötchen mit Weißmehl essen würden.
Und diese Ballaststoffe sind auch letztlich, sind ja auch Kohlenhydrate, nur halt komplexe.
Das sind Kohlenhydrate, das sind komplexe, unverdauliche. Und dadurch haben die sozusagen 0 Kalorien. Und dann kommt noch ein anderer Clou dazu. Wenn wir eine Kalorienbombe, was ganz Fettiges und nehmen wir jetzt eine Pommes oder so. Und wir essen dazu, sagen wir mal, viel Salat, einen grünen Salat reichlich und noch irgendwie ein bisschen Vollkorngetreide, Quinoa, dann wird das Fett von den Pommes sozusagen umhüllt und dann kann der Körper das gar nicht mehr so gut aufnehmen. Das rutscht in die Toilette durch.
Mhm. Der Ernährungsmediziner Professor Dr. Andreas Michalsen über sein Buch Ernährung – Meine Quintessenz. Sie hören eine Fragen an den Autor-Sendung aus dem Jahr 2024. Keine Live-Sendung heute. Bitte heute nicht anrufen. Eine Live-Teilnahme ist nicht möglich.
Wie gesund sind jeden Morgen Haferflocken mit Milch und Obst? Ist das Müsli besser mit Roggen und Weizenflocken?
Das Müsli und seine Zusammensetzung.
Ja, super Frage. Also Haferflocken sind schon sehr, sehr gesund. Also ich empfehle die sehr. Da gibt es gute Studien, Cholesterin, Blutzucker und so weiter, auch für die Darmbakterien. Roggen und Weizen, da ist Roggen gesünder. Roggen hat einen noch höheren Ballaststoffanteil und die Ballaststoffe beim Roggen sind noch mehr Cholesterin und Blutzucker senken. Es ist aber auch ein bisschen schwerer verdaulich. Ne? Da muss man auch ein bisschen, das Brot ist ja da nicht so fluffig wie beim Weizen, da muss man auch mehr kauen. Und das ist übrigens auch was Gutes. Wenn man gut kaut, hat das immer Vorteile. Deswegen empfehle ich auch eher die groben Haferflocken und nicht die ganz kleinen, ultrazarten zu essen. Obst rein ist super, ganz, ganz klar, möglichst klein geschnitten. Und Milch, wie gesagt, Milch ist neutral, ist durchaus auch eine Proteinquelle. Man kann auch Hafermilch oder Mandelmilch, je nachdem, was man bevorzugt, verwenden.
Auch getrocknete Früchte wie Rosinen oder sind die nochmal mit einer besonderen Gefahr behaftet?
Ja, getrocknete Früchte haben einen höheren Schwefelanteil, da muss man, aber das spürt man an sich dann, ob es einen bekommt oder nicht. Und manchmal muss man mit der Verdaulichkeit aufpassen. Das ist wie mit Backpflaumen. Das ist eigentlich was ganz Gesundes. Ne? Mancher kriegt aber auch Durchfall davon. Ne? Oder beziehungsweise jemand, der unter Verstopfung leidet, isst sie sehr gerne, weil er weiß, dann reguliert sich das.
Man hört jetzt in der Schule und im Kindergarten von vielen Müttern häufiger den Satz, da ist ja kein Zucker drin in dem Kuchen, den ich gebacken habe. Da ist Agavendicksaft.
Ja.
Und dann wird gesagt, ja, ist ja zuckerfrei. Ja. Aber das ist eine Form von, das ist Fructose, ne? Agavendicksaft.
Ja, genau. Ja, das ist leider auch keine Lösung. Genau. Also Agavendicksaft, Ahornsirup und wie sie alle heißen, die haben wahnsinnig viel Fructose. Und da muss man sagen, dann ist es fast ungesünder als richtiger Zucker.
Ne? Inwiefern? Das ist spannend. Warum ist das
ungesünder? Weil die Fructose kann direkt, ohne dass das vom Insulin vermittelt werden muss, direkt in die Leber wandern. Und wir wissen, und wir haben ein wahnsinniges Problem mit Fettleber, auch schon bei Kindern, Jugendlichen, aber ein Viertel der Deutschen. Und das liegt auch am hohen Fructosekonsum. Also insofern, da ist es echt besser, dann vielleicht zu sagen, jetzt nehme ich mal einen Teelöffel richtigen Zucker oder beim Kuchen vielleicht auch ein bisschen mehr, als auf Fructose zu setzen. Genauso mit den Süßstoffen. Man denkt, die sind eigentlich besser, sind sie aber nicht. Weil natürlich haben sie weniger Energie, aber sie schädigen das Mikrobiom.
Wir hören in die nächste Frage.
Ja, meine Frage ist, wie ist vom Standpunkt von Herrn Michalsen her hessischer Apfelwein zu bewerten? Ich bevorzuge eine Firma, die Speierling beimischt.
Apfelwein, da müssen wir uns mal aufklären. Was ist das für ein Kontext?
Jetzt bin ich natürlich kein Spezialist von hessischem Apfelwein, muss ich sagen. Also, ich stelle mir das jetzt so vor, der hat ja Alkohol dann vermutlich. Ne? Und klar, der Alkohol, also das heißt, der Zucker wird abgebaut. Und das ist gut, ne? Sagen wir mal so. Dann, und natürlich sind in Wein auch gewisse sekundäre Pflanzenstoffe drin, die gesund sind, also sowohl vom Apfel als auch beim Traubenwein. Man muss aber halt gucken, ne? die Geschichte vom Alkohol ist leider doch so, dass wir von der Medizin her inzwischen sagen, ja, er ist einfach ungesund. Ne? Natürlich kann man sich mal ein Glas Wein gönnen und so, aber es sollte kein regelmäßig auf dem Tisch stehendes Lebensmittel sein, ganz egal was es ist, ob ein 50 Euro teurer Rotwein oder ein hessischer Apfelwein, mal als Genuss, das ist absolut okay, aber ist nicht für die Dauerernährung geeignet.
Wenn wir den letzten 5 Minuten nochmal sozusagen nach vorne schauen und von oben nochmal auf das Thema gucken, auf das Thema Altern, es gibt ja Forscher, die träumen davon, unser Lebensalter noch beliebig nach oben zu treiben, die meinen, wir könnten auch weit über 120 werden, die betrachten das Alter nur als eine Art Krankheit, die es auszumerzen gilt. Ihre Haltung, wenn ich das richtig verstanden habe in dem Buch, ist doch ein bisschen anders. Wie sehen Sie das Altern?
Also es ist natürlich toll, wenn man da nicht gebrechlich wird und wenn man da nicht viele Erkrankungen erleiden muss, das halte ich auch für ein richtiges Ziel und das ist, glaube ich, auch ganz gut erreichbar, ne? Durch gute Ernährung, indem man ein bisschen bewegt und sportlich bleibt. Man muss nicht denken, dass alle Menschen gebrechlich werden. Und der andere Trend, der da ist, ja, den sehe ich so ein bisschen skeptisch langsam. Also, dass man da sagt, ja, wir können 150 und 200 werden und dann wird alles optimiert und morgens nehmen wir 20 verschiedene Nahrungsergänzungen und Moleküle rein. Also erstens glaube ich, dass es nicht klappen wird. Ich glaube schon, dass die biologische Grenze irgendwo bei 120 ist, nach allem, was wir wissen. Und dann stellt sich auch die Frage, ist denn alles am Alter schlecht? Also kann man nicht auch ein bisschen was akzeptieren und vielleicht auch einen Platz machen für die Urenkel, ist vielleicht auch nicht verkehrt.
Also es geht nicht um Selbstoptimierung und auch nicht um Wettbewerb. Auf jeden Fall ist Altern aber ein biochemischer Vorgang und unser Essen ist der mit Abstand größte biochemische Eintrag.
Ja.
Wenn jetzt Leute heute die Sendung gehört haben und vielleicht Inspiration bekommen haben, wie ist das denn, wenn ich jetzt mit 60 erst auf den Trichter komme oder mit 70 oder 80, ich will jetzt was verändern. Sie schreiben ja im Buch, optimistisch ist es nie zu spät.
Das ist fantastisch. Man kann auch mit 80 anfangen. Also man gewinnt automatisch ein paar Lebensjahre, gesunde Lebensjahre, wenn man sagt, ach, jetzt habe ich mich ganz schlimm ernährt, ab jetzt esse ich viel Hülsenfrüchte und Gemüse und Vollkorngetreide, lass die Wurst weg und so. Also man profitiert auch mit 80 davon. Das ist auch wie mit Sport. Also klar wäre es besser, man würde mit 40 oder 50 anfangen, aber man kann auch Krafttraining mit 80 anfangen und wird dann sein Risiko, gebrechlich zu werden, absolut reduzieren.
Und wir sollten dabei, schreiben Sie, die Proteine nicht überschätzen und vor allem die mit Vorsicht genießen. Ist das ein grundsätzlicher Hinweis?
Genau, also sagen wir so, Proteine ab einem gewissen Alter ist durchaus auch sinnvoll. Deswegen sollte man da auch gucken, dass die nicht fehlen. Hülsenfrüchte ist eine tolle Empfehlung, Tofu auch ein bisschen Milchprodukte. Aber sie werden viel zu stark überbewertet, weil Proteine haben die verrückte Eigenschaft, wenn wir ganz viel davon essen, dann fördern sie die Zellalterung. Also man muss gucken, so viel Proteine essen, dass man die Muckis ein bisschen aufbauen kann, aber nicht mehr.
Und in der letzten halben Minute noch der ultimative Tipp. Was hilft gegen Heißhunger? Kennen wir alle die Situation. Ich weiß, die Schokolade liegt da im Schrank.
Ja, also Bittertropfen sind sehr gut. Wenn man die nicht zur Hand hat, ein Glas Wasser trinken.
Herr Michalsen, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank für dieses Buch und für das Gespräch. Und schöne Grüße nach Berlin.
Danke, hat Spaß gemacht. Grüße nach Saarbrücken.
Uns auch. Ernährung, meine Quintessenz, kraftvoll und gesund bleiben. Sicher länger leben ist der Titel des Buches. 448 Seiten, kosten 26 Euro. Es ist erschienen im Insel Verlag. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch bei ARD Sounds. Das ist der neue Name der ARD Audiothek, die jetzt ein tolles neues Gewand hat. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Bis zu unserer nächsten Folge möchten wir euch noch einen anderen Podcast ans Herz legen. Berlin Code oder Berlin Code ist der Politik-Podcast aus dem ARD Hauptstadtstudio. Linda Zervakis schaut mit den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten jede Woche hinter die Kulissen der Bundespolitik. Zusammen entschlüsseln sie Reden, Texte, Vorgänge und Entscheidungen, analysieren die bedeutenden Themen und greifen das auf, was im Nachrichtenalltag manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Berlin Code gibt es jeden Freitagnachmittag und wann immer was Besonderes passiert in ARD Sounds und in allen Podcast-Apps.